Ich wollte euch heute eine kurze Geschichte erzählen von einem Jungen. Der Junge ging in die 4. Klasse. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen, welche Klasse geht ihr? In die 3., okay. Ihr geht schon in die 5., ne? Also, und kommt sogar in die 6. Also dieser Junge ging in die 4. Klasse. Also man könnte sagen, er war so alt wie ihr im Durchschnitt, ne? So ungefähr in eurem Alter. Und dieser Junge, der musste jeden Sabbat in Gottesdienst gehen, weil seine Mama das so wollte, die hat ihn immer mitgenommen, der Opa war auch dabei und seine Brüder waren auch dabei. Und wenn man diesen Jungen gefragt hätte am Freitagabend, wie schaut es aus, magst du morgen in den Gottesdienst gehen oder vielleicht magst du lieber daheim bleiben, was meint er, was er gesagt hätte? Also ich sag's euch, er hätte gesagt, ach, dann bleibe ich lieber daheim, weil in Gottesdienst zu gehen, das war für ihn, kann man sagen, in gewisser Weise unangenehm. Also erstens, er musste immer seine Sabbatklamotten anziehen. Und die Sabbatklamotten, die waren zwar ganz schick, aber die Sabbathose, die hat immer so gekratzt innen. Die war ihm völlig unbequem. Er hat viel lieber seine Jeanshosen angezogen oder so bequeme, kurze Hosen, aber seine Sabbathose, die hat er nicht gerne angezogen. Damit ging es schon mal los. Außerdem war der Ort, an dem der Gottesdienst stattgefunden hat, 30 Kilometer entfernt von dem Ort, wo der Junge gewohnt hat. Das heißt, sie mussten jeden Sabbat mit dem Auto dorthin fahren. Das heißt, man musste noch früher aufstehen, damit man eben rechtzeitig im Gottesdienst war. Und außerdem wurde es ihm immer so schlecht im Auto. Besonders, weil die Strecke zu dem Ort, wo der Gottesdienst stattfand, so kurvig war. Und der Opa, der immer das Auto gefahren ist, der ist immer besonders schnell gefahren und besonders schnell um die Kurve gefahren und dann wurde ihm immer schlecht. Das heißt, wenn er ankam beim Gottesdienst, dann musste er sich erst mal eine halbe Stunde lang erholen von der Autofahrt. Naja, und dann kam auch noch dazu, dass dort bei dem Gottesdienst nicht so viele anderen Kinder waren. Das heißt, es gab nicht so viele Leute, die er dort in seinem Alter hätte treffen können. Naja, und oft gab es auch keinen Kindergottesdienst dort, sondern die Kinder waren im Bibelgespräch mit dabei. Aber das hat ihm eigentlich ganz gut gefallen. Das hat ihm wirklich gefallen. Da konnte er sich melden und konnte sich beteiligen und konnte auch etwas sagen, was ihm so in den Sinn kam. Aber jedenfalls war er dann auch immer froh, wenn die Predigt vorbei war. Und die Predigten haben immer so lang gedauert manchmal, ja, bis 12 Uhr, bis 10 nach 12. Und da saß er immer drin, hat auf die Uhr geguckt und hat sich gedacht, meine Güte, ach, du liebe Zeit. Naja, und irgendwann war dann die Predigt vorbei und ist wieder nach Hause gegangen und war eigentlich froh, dass er wieder zu Hause war, alles in allem. Nun, eines Tages war bei ihm in der Schule ein Schulfest angesagt. Kennt ihr das, ein Schulfest? Habt ihr das auch mal gehabt bei euch an der Schule? So ein Fest, wo die ganze Schule, alle Klassen an einem Tag zusammen im Schulhof nach Möglichkeit bei schönem Wetter feiern und lustige Sachen dort machen und Spiele machen. Und so ein Schulfest war angesagt. Und dieses Schulfest war, ihr könnt es euch schon denken, an was für einen Tag? Am Sabbat, genau. Aber er wollte unbedingt zu diesem Schulfest gehen. Und er hat zu seiner Mutter wochenlang gesagt, Mama, ich will unbedingt zu diesem Schulfest. Aber er hatte eigentlich gewusst, dass seine Mama das nicht erlauben wird. Aber zu seiner größten Verwunderung, als er sie zum 7. oder zum 10. Mal gefragt hat, ob er zu diesem Schulfest gehen darf, hat sie zu ihm gesagt, weißt du was, wenn du unbedingt zu diesem Schulfest gehen möchtest, dann geh halt zu dem Schulfest. Da war er sehr verwundert. Aber es ist tatsächlich so gewesen, der Tag des Schulfests kam und der Junge wurde von seiner Mama morgens zum Schulfest gebracht und er musste nicht in Gottesdienst gehen. Das war sehr, sehr erstaunlich. Und er hat sich erst mal gefreut und ist dann dahin gegangen. Und es fühlte sich aber komisch an für ihn. Er war noch nie am Sabbat in der Schule, denn dort, wo er gewohnt hat, da war auch Sabbatschule. Das heißt, er war am Sabbat von der Schule befreit. Ja, die anderen Kinder hatten immer Schule am Sabbat, aber er hatte keine Schule am Sabbat. Aber an diesem Tag war er nun dort in der Schule am Sabbat und es fühlte sich sehr, sehr komisch an. Es fühlte sich nicht so gut an, wie er am Anfang dachte, dass es sich anfühlen würde, weil irgendwie hat er das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht hier. Und naja, er hat dann so ein bisschen mitgemacht und er hat die Spiele mitgemacht und es hat ihm auch ganz gut gefallen. Und dann wurde er irgendwann wieder abgeholt und kam wieder nach Hause. Aber er machte sich dann ein bisschen Gedanken darüber. Und ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber der Junge hat sich hinterher gedacht, ich glaube, es war keine gute Idee, zum Schulfest zu gehen. Er hat sich gedacht, ich wäre doch wahrscheinlich besser zum Gottesdienst gegangen. Das ist erstaunlich, oder? Der Junge war selber auch sehr erstaunt über diese Erfahrung. Und seit er diese Erfahrung gemacht hat, war ihm klar, dass eigentlich der Gottesdienst doch etwas sehr, sehr Wichtiges und Besonderes ist. Und von dieser Zeit an ist er lieber in den Gottesdienst gegangen als früher. Und diese Erfahrung wollte ich euch erzählen. Und ich habe schon gesagt, Erfahrung. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Junge mit Vornamen hieß? Habt ihr schon eine Idee? Nicht ihr. Also jetzt haben es die Erwachsenen schon verraten. Das stimmt, der Junge hieß Tobias. Ja? Da war ich der Junge. So, und jetzt dürft ihr euch wieder an euren Platz setzen. Ja, der kleine Tobias ist nicht so gerne zum Gottesdienst gegangen. Aber wenn er dann mal da war und er konnte ein paar kluge Antworten geben beim Bibelgespräch, dann ging es ihm schon wieder besser. Aber bei der Predigt wurde es dann wieder anstrengend. Vielleicht haben sich die Zeiten auch geändert, vielleicht sind die Predigten heute interessanter geworden, ich weiß es nicht. Mal schauen. Kinder, ihr könnt mir dann nachher sagen, ob euch die Predigt, wo sind sie denn, da sitzen sie, könnt mir dann sagen, ob ihr die Predigt verstanden habt, ob sie langweilig war, ob sie zu lang war und was eure Kommentare dazu sind, okay? Weil es würde mich interessieren, gerade jetzt, wo wir uns daran erinnert haben, wie es mir immer ging in eurem Alter. Ja, in Gottesdienst gehen. Warum gehen wir eigentlich in Gottesdienst? Warum gehen wir in die Gemeinde jeden Sabbat? Warum sind wir Mitglied der Adventgemeinde? Diese Frage steht über meiner Betrachtung, die ich heute mit euch machen möchte. Warum gehe ich in die Gemeinde? Warum bin ich heute hier? Jawohl. Richtig. Ganz wichtiger Aspekt, werden wir nachher besprechen. Ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie viele Gründe es geben könnte. Und wahrscheinlich gäbe es Dutzende, wenn man es ganz genau nimmt. Aber ich bin auf 7 große Punkte gekommen. Und diese 7 Punkte möchte ich mit euch einmal besprechen heute. Punkt 1. Ich gehe in die Gemeinde, weil ich es schon von Kindheit an tue. Wer könnte das bestätigen? Sagen, jawohl, das trifft auf mich zu. Jawohl, Gewohnheit. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Jawohl, danke schön. Lesen wir es doch mal. Oder ihr wisst es vielleicht auch auswendig. Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Also Jesus tat es aus der Gewohnheit heraus. Er wurde so erzogen. Und so eine gute Gewohnheit ist was Wunderbares. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn wir etwas richtig zu unserer Gewohnheit gemacht haben, dann stellt sich nur noch die Frage, ist es etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Wenn es etwas Gutes ist, dann ist es ein Segen, wenn es eine Gewohnheit ist. Weil wenn es eine Gewohnheit ist, dann strengt es uns nicht weiter an, wir müssen uns nicht überwinden, wir machen es einfach. Und wenn es etwas Gutes ist, dann ist es ein großer Segen, wenn wir diese Gewohnheit haben. Keine Frage. So auch zum Gottesdienst zu gehen. Aber jemand hat gleich gesagt vorhin, ich habe es gehört, es ist auch etwas, könnte auch was Schlechtes sein, eine Gewohnheit. Das ist richtig, ja? Also erstens mal haben wir gerade schon gesagt, es gibt schlechte Sachen, es gibt schlechte Handlungen. Und wenn man sich die angewöhnt, ist es natürlich ganz schlecht. Ja, Rauchen zum Beispiel oder viele andere Sachen könnten wir jetzt noch uns überlegen, was schlechte Gewohnheiten sein könnten. Aber wenn der Gottesdienstbesuch hauptsächlich aus dem Grund erfolgt, weil es eine Gewohnheit ist, dann kann selbst der Gottesdienstbesuch etwas Fragliches sein, oder? Es gehört doch noch etwas anderes dazu, wenn ich wirklich gesegnet werden möchte und wenn ich wirklich den Gottesdienst aus dem Grund besuchen möchte, aus dem Grund auch Gott gerne sieht, dass ich den Gottesdienst besuche. Das hat was mit einer Entscheidung zu tun zum Beispiel. Eine Entscheidung, die ich einmal in meinem Leben, falls ich sie schon getroffen habe, mit der Taufe getroffen habe, eine Entscheidung, die ich jeden Tag treffe, sogar mit Jesus zu gehen, am Morgen, in meiner persönlichen Andacht. Und es ist auch eine Entscheidung, es sollte eine bewusste Entscheidung sein, in den Gottesdienst zu gehen. Also es sind zwei Dinge. Einerseits die Gewohnheit, die mir hilft, die mich unterstützt, aber natürlich muss hier auch eine Entscheidung her, das ist ganz wichtig. Nächster Punkt. Ich gehe in die Gemeinde, und jemand hat es gleich gesagt, Bruder Goma war es, glaube ich, weil ich Gemeinschaft erleben möchte. Weil ich mit anderen zusammen sein möchte, und zwar nicht mit irgendwelchen Leuten, sondern mit Menschen, die meinen Glauben teilen. Und mit denen ich, wo ich mich besonders wohlfühle, weil ich mit ihnen zusammen Gott anbeten kann und Christus loben und preisen kann. Auch hier habe ich einen schönen Bibeltext rausgesucht, Hebräer Kapitel 10, Verse 24 und 25. Hebräer 10, 24 und 25. Da sagt der Apostel Paulus: Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also die Gemeinschaft nicht versäumen, nicht das schleifen lassen und denken, ach, das brauche ich nicht, sondern dafür sorgen, dass wir Gemeinschaft haben. Und nun können wir aus organisatorischen Gründen leider nicht jeden Tag Gemeinschaft miteinander haben. Wobei selbst das empfehlenswert wäre, dass man auch unter der Woche die Gemeinschaft zu Geschwistern sucht oder mal hier und da auch pflegt. Aber zumindest am Sabbat, da haben wir alle Zeit. Die Zeit hat Gott uns nämlich geschenkt. Und an diesem Tag treffen wir uns hier und haben Gemeinschaft miteinander. Naja, und dann kommen wir so rein und dann schütteln wir uns die Hände. Guten Morgen, guten Morgen. Und dann, oh, den habe ich noch nicht. Guten Morgen, schütteln wir hier. Und geht es euch dann auch manchmal so, dass man sich denkt, oh, jetzt habe ich 3 oder 4 noch nicht die Hände geschüttelt? Die Gemeinschaft ist wahrscheinlich erst vollständig, wenn wir uns alle die Hände geschüttelt haben, oder wie ist das? Oder?
Also, auch das muss man nicht in Wert nehmen.
Ja. Dankeschön. Ich glaube, das ist zwar ein Zeichen der Verbundenheit, dass wir uns drücken, umarmen, uns die Hände schütteln, aber es geht natürlich auch noch um was anderes. Und wenn wir 2 oder 3 Leuten aus irgendeinem Grund, weil wir ihnen gerade nicht begegnet sind, nicht die Hände geschüttelt haben, dann ist es nicht so schlimm, sag ich mal. Ja? Ich hatte früher als Kind immer so ein bisschen so innere Zwänge. Ich dachte, ich muss jedem die Hand geschüttelt haben, sonst kann der Gottesdienst nicht losgehen. Ja? Aber es ist schon schön, wenn man sich die Hände gibt. Das sollte man schon machen. Aber man muss das alles im richtigen Verhältnis sehen. Aber was das Thema Gemeinschaft betrifft, liebe Geschwister, muss ich auch hier eine Gegenseite betrachten. Vielleicht machen wir uns manchmal was vor im Hinblick auf Gemeinschaft und die Frage, wie toll unsere Gemeinschaft ist. Oder lasst es mich anders formulieren, vielleicht bilden wir uns zu sehr etwas auf unsere Gemeinschaft in einer gewissen Weise ein und bedenken dabei gar nicht, dass es ja an anderen Orten auch tolle Gemeinschaft gibt. In Fußballvereinen zum Beispiel oder in anderen Zusammenkünften, wo Menschen sich treffen und miteinander Gemeinschaft haben und die haben Spaß dabei. Ja? Und die fühlen sich wirklich als eine starke Gemeinschaft, wenn die da so zusammen sind. Ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht selber auch schon erlebt in bestimmten Zusammenhängen. Nun, was ist das Besondere an unserer Gemeinschaft? Ich möchte hier einen Text lesen aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 6 und 7. 1. Johannes 1, die Verse 6 und 7. Da sagt der Jünger und Apostel Johannes hier: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also zunächst mal möchte ich hier betonen, dass unsere Gemeinschaft nichts wäre, wenn wir nicht gleichzeitig Gemeinschaft mit Christus hätten. Unsere Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft mit und in Christus. Das zeichnet uns aus. Und das bedeutet gleichzeitig, dass wir zum Licht wollen, zur Wahrheit, zur Helligkeit, zur Offensichtlichkeit, zur Ehrlichkeit, zur Wahrhaftigkeit. Und nicht das Gegenteil, dass man voneinander etwas verstecken will, dass man irgendwie, dass es bestimmte Gruppen ist, die so sagen, andere Gruppen sind, die so sagen. Ja, das ist dann nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja offen, liebevoll und ehrlich miteinander sein und dann können wir Gemeinschaft in Christus haben. Das kann man jetzt lange ausführen, man könnte allein über diesen Punkt natürlich viele Predigten halten. Aber ich denke an euch, Jungs, wir wollen vorwärts kommen. Ja? Also gehen wir jetzt zum dritten Punkt. Ich gehe in die Gemeinde, weil ich im Gottesdienst geistlich auftanken möchte. Ich kann euch sagen, das war für mich mit das Schönste, nachdem ich eine längere Zeit fatalerweise keinen Gottesdienst besucht hatte. Und ich kam vor 3-4 Jahren hierher und ich habe mich dann da irgendwo hingesetzt und dann hatten wir schon das Bibelgespräch und dann kam jemand hier und hat eine Predigt gehalten. Ich konnte da zuhören, ich konnte die Texte nachlesen, manchmal noch 3-4 Texte. Das macht ihr das auch manchmal, wenn der Prediger einen Text sagt und ihr lest ihn mit, dass er sagt, oh, der nächste Vers ist auch noch interessant, das ganze Kapitel ist eigentlich interessant. Und dann liest man es und man liest es zu Hause nochmal. Ja? Oh, und das habe ich so genossen, das war eine Wohltat für mich. Ich habe mich so drauf gefreut. Das war dann ganz anders als Kind. Als Kind dachte ich immer, oh, jetzt muss ich wieder eine langweilige Predigt hören. Als Erwachsener habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut, jetzt kommt wieder eine Predigt. Und ich kriege wieder Impulse, ich kriege Gedanken, ich kann in der Bibel lesen. Das war eine richtige Befreiung für mich. Der Zuspruch Gottes, seiner Gnade, die Hoffnung, Gewissheit der Erlösung, der besondere Segen des Sabbats, aber auch die Ermahnung, die wir bekommen. Ja? Paulus betont es ganz besonders im 1. Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Da sagt er deshalb, ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir verwechseln das manchmal. Wir denken immer, wenn einer uns ermahnt, dann ist es doof. Und dann muss ich den Kopf hängen lassen und wenn mich einer erbaut, dann ist es schön. Aber für den Apostel Paulus war Ermahnung und Erbauung ein und dasselbe. Ja? Den anderen ermahnen ist gleichzeitig ihn erbauen. Das ist auch meine Erfahrung. Wenn der Prediger hier vorne Ermahnungen ausspricht, dann ist es auch eine Erbauung. Zumindest wenn er kein ganz schlechter Prediger ist. Ja? Und das ist doch, muss für uns auch zusammengehen. So diese Vorstellung, ich brauche das, ich brauche Ermahnung, ich brauche jemanden, der mir mal sagt, nee, Moment, du musst hier wieder auf Kurs kommen und es erbaut mich dann. Ja, geistlich auftanken und den Rest der Woche. Also dann haben wir aufgetankt im Gottesdienst so, und dann geht es weiter und dann sind wir wieder die ganze Woche über so in unserem Alltagsleben drin und hangeln uns zur nächsten Sabbatinsel. Ich glaube, ganz so ist es nicht. Da stimmt ihr mir auch zu, es ist eigentlich überhaupt nicht so. Überhaupt mit der Sabbatheiligung, liebe Geschwister, ich habe mir da manchmal Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ja, was bedeutet es eigentlich, den Sabbat zu heiligen? Inwiefern ist der Sabbat ein heiliger Tag? Ist es nicht pharisäerisch, in besonderer Weise, denn, sag ich mal, zu achten, was man tut oder nicht tut, kommt man da an eine bestimmte Grenze? Ich würde euch dazu anregen, das mal andersrum zu betrachten. Wir sind das heilige Priestertum, das heilige Geschlecht. Es ist, glaube ich, nicht so, dass der Sabbat entheiligt wurde. Man müsste eher andersrum denken. Die anderen Tage der Woche sind für uns auch in besonderer Weise heilig gemacht seit Christi Tod und Auferstehung. Ja? Denn wir sind ja immer in unserem priesterlichen Dienst, nicht nur am Sabbat. Das heißt, anstatt dass wir daran denken oder so die Vorstellung haben sollten, der Sabbat sozusagen wurde profanisiert und ist jetzt nicht mehr so wichtig, wir müssen eher andersrum denken. Die anderen Tage sind umso wichtiger geworden. Ja? Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Ich will jetzt auch nicht so sehr rumphilosophieren. Es sollte nur ein Gedankenanstoß sein. Natürlich ist der Sabbat heilig und der Sabbat ist und bleibt der von Gott gesegnete besondere Tag seiner Beziehung zu uns. Punkt 4. Ich gehe in die Gemeinde, weil ich mich wohlfühlen möchte. Neben der Gemeinschaft und dem geistlichen Auftanken, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, gibt es auch noch andere Aspekte, die mich wohlfühlen lassen in der Gemeinde, hoffe ich doch zumindest. Ja? Der gemeinsame Gesang. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man kann zu Hause aus den Lautsprechern schöne Musik hören, aber die einfachsten Lieder, die wir hier in der Gemeinde singen, das ist für mich ein viel, viel schöneres musikalisches Ereignis als die wundervollste Musik, die man zu Hause vielleicht auf der CD oder sonst die im Radio hören kann. Manchmal essen wir zusammen, wir haben Gemeinschaft zusammen am Mittag. Ich freue mich auch darauf, besondere Leute zu treffen. Ja? Und ich weiß auch noch, und das war für mich auch als junger Mensch schon schön, wenn man in den Gottesdienst geht, und wenn man dann schon ein bisschen älter ist und so, man trifft ja auch andere Leute. Vielleicht geht man auch mal auf eine überregionale Veranstaltung, auf einen Kongress oder so etwas und trifft dann andere Jugendliche, die man sonst nicht so kennt. Es ist interessant, man fühlt sich dann wohl, man freut sich drauf, vielleicht auch neue Leute kennenzulernen. So, jetzt möchte ich die Sache des Wohlfühlens auch wieder von der anderen Seite betrachten. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Und da habe ich mich gefragt, ob wir denn die Zusage und die Gewissheit haben, dass es sich immer und in jedem Fall gut anfühlen muss, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Also, liebe Kinder, jetzt komme ich wieder zu euch. Obwohl ich heute weiß, dass ich keine einzige Predigt hätte verpassen sollen, die ich erlebt habe in meinem Leben, als ich so alt war, wie ihr war, hat sich's aber in dem Moment nicht so gut angefühlt oft. Ich war müde und habe mir gedacht, ich würde jetzt viel lieber rausgehen und spazieren gehen. Manchmal habe ich es auch gemacht, obwohl meine Mama mir das nicht so gerne erlaubt hat. Aber manchmal, wenn es zu lange wurde, bin ich dann auch mal rausgegangen und spazieren gegangen. Aber meistens bin ich doch sitzen geblieben, habe es mir bis zum Schluss angehört. Es hat sich nicht so gut angefühlt, aber heute weiß ich, es war so wichtig, dass ich das gehört habe und dass ich das erlebt habe. Auch wenn es damals ein bisschen unangenehm war, manchmal. Ja? Aber liebe Erwachsenen, bei uns ist es auch oft nicht anders. Es ist nicht immer jeden Tag so, dass man super motiviert ist und beschwingt ist und dass man sich denkt, jawohl, jetzt lese ich Gottes Wort und am besten noch ein Kapitel. Aber es ist wichtig, dass wir trotzdem diese Gemeinschaft suchen, auch wenn sie uns vor gefühlsmäßige Herausforderungen stellt. Wenn sie uns vielleicht auch manchmal nicht gerade, sagen wir mal, die größten Lustgefühle bringt. Ich habe hier noch einen Text aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, die Verse 42 und 43. Apostelgeschichte 2, Vers 42 und 43. Da schreibt hier, wer schreibt hier? Nicht der Apostel Paulus, sondern in der Apostelgeschichte der Lukas, jawohl. Da schreibt er hier, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele, was kam über jede Seele? Furcht. Es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Jetzt könnte man sagen, naja, die haben da ein bisschen Gottesfurcht gehabt und so, ein bisschen Ehrfurcht. Aber im Urtext steht Phobos. Kennt ihr das Wort Phobie? Wenn einer eine Phobie hat? Das ist richtige Angst, ja? Also ist es wirklich, es kam eine Art Angst über sie. Wir müssen uns also klar machen, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass manchmal, wenn wir mit Gottes Wort konfrontiert werden, dass ein, ich sage es jetzt mal ein bisschen allgemeiner, ein Gefühl uns beschleicht, das in dem Moment nicht nur ganz angenehm ist, immer. Ja? Natürlich ist das Leben eines Christen, eines Menschen, der auf Jesus vertraut, nicht angstbesetzt. Da sind wir uns alle einig. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein Leben, das völlig befreit ist von Angst. Was aber nicht heißt, dass in manchen Situationen, gerade wenn wir Gemeinschaft haben im Gebet und im Wort, dass dann manchmal eine Angst kommt, weil ich plötzlich in dem Moment merke, hoppla, 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 was ist denn hier mit mir los? Ich glaube, ich muss da nochmal grundsätzlich überlegen, ob ich vielleicht was ändern muss. Ja? Und darauf müssen wir auch gefasst sein. Wenn wir nicht in unserem Wohlfühlen gestört werden wollen, ja, dann ist vielleicht der richtige Gottesdienst nicht die Veranstaltung, die uns hier unsere Erwartungen erfüllt. So, Punkt 5, wir machen weiter. Ich gehe in die Gemeinde, weil ich mich engagieren möchte. Ich bin ein aktiver Mensch, ich möchte nicht nur rumsitzen, ich möchte mich beteiligen, ich möchte mitmachen, ich möchte mich sinnvoll einbringen in die Gemeinschaft. Und Gemeinde funktioniert ja auch nur dann, wenn Menschen sich engagieren, wenn jemand bereit ist, etwas beizutragen. Ich habe immer gedacht, der Gottesdienst, der läuft so von alleine ab, ja? Da kommen Leute zusammen und dann machen die halt Gottesdienst. Das habe ich auch noch gedacht, als ich vor 3 Jahren hier immer saß und mich so gefreut habe, dass ich geistlich so auftanken konnte. Aber als ich dann festgestellt habe, wie das so ist, wenn man das organisieren muss, wenn man Sabbatschulleiter ist oder wenn man darauf achten muss, dass die ganze Sache auch ordentlich und gut abläuft und was da dahinter steckt, dann ist mir schon klar geworden, da müssen schon ein paar Leute etwas tun und darauf achten, dass das auch alles funktioniert. Außerdem, wenn ich mich engagiere, wenn ich etwas tue, dann tut es mir selber ja auch gut. Ja, das wissen wir ja, geben ist seliger denn nehmen. Und wenn ich gebe, dann passiert auch was mit mir, dann habe ich Befriedigung deswegen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir das auch vernünftig verteilen und jedem die Gelegenheit geben, etwas dazu beizutragen. Ja? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß es auch als Lehrer, manchmal ist es leichter für mich, ich mache es einfach selber. Ja? Wenn ich mit den Studenten zum Beispiel ein bestimmtes Thema spreche, dann kann ich jetzt anfangen, mit den Studenten zu diskutieren. Ich kann ihnen die Aufgabe geben, bestimmte Texte zu lesen und in der nächsten Sitzung zusammenzufassen, was sie gelesen haben. Aber dann denke ich mir, ach, das Ergebnis, das ist dann so, die haben das nicht richtig begriffen. Und dann vergeht die Zeit und so weiter. Dann mache ich es doch lieber gleich selber. Ja, dann weiß ich, dass es Hand und Fuß hat und dass es keine Zeitverschwendung ist. Aber das ist natürlich eine falsche Denkweise. Manchmal ist es auch besser, man macht etwas zusammen und gibt jedem die Gelegenheit, sich einzubringen, auch wenn es etwas länger dauert. Aber für die Gemeinschaft ist es auf jeden Fall besser. Ich möchte aber, was das Engagement angeht, auch noch betonen, meine lieben engagierten Leute, und ich weiß, dass hier in der Gemeinde viele sehr engagiert sind. Ja? Wenn ich in eure Gesichter gucke, dann denke ich mir eigentlich bei jedem Einzelnen, den ich sehe, jawohl, der ist engagiert, die ist engagiert. Eigentlich sind wir alle engagiert. Das klappt ganz gut. Habe ich so das Gefühl. Ja? Es ist nicht so, dass 2 oder 3 alles machen und der Rest guckt zu, sondern wir haben das ganz gut verteilt. Aber warum engagiere ich mich? Was ist mein Motiv? Ich glaube, dass wir uns immer selber wieder überprüfen müssen, engagiere ich mich, weil ich ein Lob hören möchte, weil ich gut dastehen möchte, weil ich es genieße, wenn andere Leute wertschätzen, was ich tue, oder engagiere ich mich aus einem anderen Grund. Engagiere ich mich deswegen, weil ich weiß, dass es meine Pflicht ist und weil ich es für Jesus tue. Ich möchte dazu ein Gleichnis lesen, das Jesus gegeben hat im Lukas-Evangelium. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Lukas 17. Kapitel, ab Vers 7. Da sagt Jesus hier: Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Tja, meine Lieben, das ist das Maximale, was wir mit unseren Anstrengungen erreichen können. Wenn wir uns anstrengen, so gut wir können, dann können wir am Ende des Tages sagen, wir haben das getan, was wir zu tun schuldig waren. Das war's. Fertig, aus. Ja? Die Ehre, der Preis, der Lob gebührt Gott allein für das, was nachher daraus kommt, was vielleicht daraus entsteht, was ich selber überhaupt nicht leisten kann. Und das ist, denke ich mal, die Einstellung, die jeder haben sollte, der sich in irgendeiner Weise einsetzt oder engagiert. Habe ich jetzt gesagt, dass wir uns nicht gegenseitig mal ein Lob aussprechen sollen, wenn jemand etwas gemacht hat? Nein, das habe ich damit nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, wir sollten es mit der Einstellung tun. Und wenn kein Lob kommt, egal, es macht keinen Unterschied. Wenn uns jemand lobt, dann motiviert es uns und es hilft uns vom Gefühl und es tut gut. Mir genauso wie jedem von euch, das ist ganz normal. Aber es macht keinen Unterschied, ob wir ein Lob bekommen oder nicht. Absolut keinen Unterschied. Wenn ich an den Apostel Paulus denke, was der erlebt hat, was der gelitten hat, was der durchgemacht hat. Und dann kriegt er auch noch Kritik, ja, und die greifen ihn an und bezichtigen ihn sonst was und verdrehen sein Wort und so weiter und so fort. Es war ihm aber völlig egal. Ja, er hat einfach weitergemacht. So, Punkt 6 von 7. Was könnte der sein? Ich gehe in die Gemeinde, weil ich bin Mitglied der Gemeinde, weil ich andere Menschen in die Gemeinde bringen möchte, die noch nicht in der Gemeinde sind. Ich hoffe, ihr könnt es alle unterschreiben. Haben wir nicht alle den Wunsch, jemandem davon zu erzählen, von der Wahrheit, und der kommt her, findet es interessant und kommt wieder und dann bleibt er und wird sogar Mitglied der Gemeinde. Wunderbar, das ist eine der schönsten Erfahrungen, die man als Christ haben kann, glaube ich, wenn sowas passiert. Wir wollen wachsen als Gemeinde. 2. Korinther 9, Verse 6 und 7. 2. Korinther 9, die Verse 6 und 7. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn ein fröhlicher Geber liebt Gott. Wir sollen säen, aussehen, ganz wichtig. Das muss ich mir auch immer selber sagen. Ich bin immer so pessimistisch manchmal, denke mir, ach, das bringt wahrscheinlich nichts und ach, der ärgert sich nur und so weiter und so fort. Nein! Habt immer ein paar Zettel bei euch im Handschuhfach. Nur 2, 3. Es muss ja nicht immer gleich, müssen ja nicht immer gleich Tausende von Zetteln sein, die man verteilt. Einfach hier sehen, da sehen, hier was liegen lassen. Wenn ihr mal mit dem Zug fahrt oder mit dem Bus, einfach mal immer ein paar Schriften in der Tasche haben oder ein paar Glowflyer und einfach mal einen liegen lassen. Ja? Das wäre mal ein guter Anfang hier. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten auch noch, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Aber gleichzeitig, liebe Geschwister, muss man hier auch wieder die Gegenprobe machen. Sollen wir Menschen um jeden Preis in unsere Gemeinde locken? Das sollen wir natürlich auch nicht tun. Ja? Es ist ein starker Trend in der Zeit, die man Postmoderne nennt. Es ging aber schon in der Moderne los, dass man so pragmatisch denkt, in Zahlen denkt, ja, wirtschaftlich denkt. Je mehr, je höher die Zahlen, desto besser. Und deswegen überlegt man sich, was muss ich tun, damit die Zahlen in die Höhe schnellen. Es gibt in Amerika so einen berühmten Pastor, Prediger, kein Adventist, Rick Warren heißt der. Der hat sich überlegt, ich mache jetzt eine Kirche auf in der Stadt, in der ich lebe, und ich überlege mir einfach, was gefällt den Leuten, was machen die gerne, was entspricht ihrem Geschmack. Und dann mache ich das in der Kirche und im Gottesdienst, mal schauen, was passiert. Und er hatte nach ein paar Jahren so 25.000 Leute zusammen, die alle in seiner Gemeinde waren. 25.000. Nicht schlecht, oder? Na, was hat er gemacht? Er hat coole, moderne Rock- und Popmusik auf die Bühne gebracht im Gottesdienst. Er hat Spielsalons gemacht in dem Gebäude, wo man Billard spielen kann, wo man sich so solche Sachen machen kann. Die Predigten hat er sehr angepasst an so Alltagsthemen. Es kommen ziemlich wenig Bibelverse drin vor. Und so hat er halt einfach auf die Art und Weise. Und wenn man ihn fragt, warum er das macht, dann sagt er, ich bringe die Menschen zu Gott. Ja, das ist, man muss halt die Leute da abholen, wo sie sind. Aber liebe Geschwister, das ist jetzt ein Extrembeispiel, von dem ich sage, nein, er hat etwas nicht ganz richtig verstanden. Er hat zwar ganz viele Menschen irgendwie zusammengebracht, aber es ist die Frage, ob er wirklich das gemacht hat, was eigentlich der Auftrag eines Nachfolgers Jesu ist. Übrigens hat er große Schulen und Predigerseminare ins Leben gerufen, die auch von vielen adventistischen Pastoren leider besucht werden. Das muss man auch mal kritischerweise sagen an der Stelle. Nein, es geht im Endeffekt nicht nur und vor allem darum, Menschen in die Gemeinde zu bringen. Es kommt, und jetzt kommt der 7. Punkt, wohin sollen wir die Menschen bringen? Dankeschön. Menschen zu Jesus bringen. Das ist mein 7. Punkt. Der hat natürlich, eigentlich ist er der gleiche Punkt wie der 6. Punkt. Ja? Aber trotzdem müssen wir das nochmal gesondert sehen. Ich möchte hier aus dem Johannesbrief meinen letzten Punkt hier machen. Johannes 1, Verse 35 bis 42. Johannes 1, Verse 35 bis 42. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Also das ist Johannes der Täufer hier. Und es hörten ihn die zwei Jünger und redeten und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Ich habe euch die Geschichte schon erzählt von diesem jungen Mann, der Benjamin heißt, den wir in der Stadt am Büchertisch getroffen haben, der mit seiner persönlichen Erfahrung gedruckt auf einem kleinen Geheft durch die Stadt geht und jedem Mensch sagt: Das ist meine persönliche Erfahrung, kannst du lesen, ich erzähle es dir auch gerne. Jesus Christus ist der Erlöser. Er bringt Menschen zu Jesus, oder? Ich denke schon. Haben wir das Vertrauen darauf, dass wenn wir Menschen zu Jesus bringen, dass sie dann auch die Wahrheit erkennen werden, für die wir hier stehen als Adventgemeinde? Oder denken wir, wir müssen die Leute in die Adventgemeinde locken und wenn sie mal den Adventismus populär und toll finden, dann werden sie vielleicht auch zu Jesus finden. Wie rum ist es richtig? Also lieber führe ich jemanden zu Jesus und aus irgendeinem Grund ist er der Meinung, er möchte nicht mit uns sein, als ich führe jemanden zur Adventgemeinde, aber er lernt Jesus nicht kennen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch ganz, ganz wichtig. Und ich verspreche euch, liebe Geschwister, es wird für uns auch etwas abfallen. Es werden viele Leute auch bei uns bleiben und mit uns Gemeinschaft haben wollen. Keine Frage. Und jetzt möchte ich zum Abschluss einfach noch sagen, die anderen 6 Dinge, die wir heute aufgezählt haben, Gemeinschaft, Gewohnheit, Auftanken geistlich und all die Dinge, sie werden sich ebenfalls erfüllen. Wir werden sie in Fülle bekommen, wenn wir diese zentrale Sache in unserem Leben zu unserem wichtigsten Grund machen, warum wir in die Gemeinde gehen und warum wir Adventisten sind, weil wir Menschen zu Jesus führen wollen. Und nebenbei bemerkt, liebe Geschwister, ich rede nicht nur von den Menschen da draußen, ich rede auch von uns untereinander. Ja? Wir gehen immer davon aus, ja klar, wir sind alle. Nein, ich brauche manchmal jemanden, der mich heute wieder zu Christus führt, weil ich vielleicht gerade irgendwas anderes im Kopf habe. Ja? Und so geht es euch vielleicht auch. Nun, wenn wir aber Menschen zu Christus führen wollen, dann müssen wir ihn selber kennen. Und er muss uns auch kennen. Er muss in uns sein und wir in ihm. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Sonst können wir doch niemanden an. Wenn wir die Erfahrung nicht haben, wenn wir nicht schon bei Christus sind, wie wollen wir dann die Menschen zu ihm führen? Das wird zwar intellektuell möglich sein, aber praktisch wird es sehr schwierig sein. Und liebe Geschwister, wir haben es gerade auch vom Ermahnen gehabt. Ich habe manche Adventisten erlebt, die haben es sicherlich alle gut gemeint und ich verurteile niemanden. Aber die haben immer mir das Bild vermittelt, Jesus steht so mit dem, oder Gott steht mit dem erhobenen Zeigefinger da. Das stimmt aber nicht. Niemals. Jesus steht geduldig da mit offenen Händen und wartet auf uns. Ja? Und hat Tränen in den Augen dabei, sprichwörtlich. Das ist die Haltung von Jesus. Das ist so, nichts anderes. Ja? Und wenn Menschen, die zusammenkommen, Angst haben, dann ist es eine wunderbare Manifestierung der Gegenwart Gottes. Denn wenn sie haben deswegen Angst bekommen, weil Gott gegenwärtig war. Und wenn sie sozusagen einen Hauch vom Thron Gottes erleben, dann kriegen sie Angst. Schaut mal bei den Propheten, was mit denen passiert ist, als ihnen der Engel begegnet ist. Ja, die sind ohnmächtig umgefallen und die haben auch Angst gehabt. Daniel hat auch Angst gehabt, als der Engel kam. Ja? Aber das ist etwas anderes als die Angst, die wir vielleicht im Sinn haben, wenn wir von negativer Angst sprechen. Aber nein, Gott macht uns natürlich keine Angst, sondern er ruft uns und er hat Geduld und er hat Liebe für uns. Das ist, denke ich mal, das, was wir auch den anderen Menschen vermitteln müssen. Menschen zu Jesus führen. Das ist so ähnlich wie mit dem Doppelgebot der Liebe. Jesus sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst und du erfüllst das Gesetz. So ist es auch. Habe in deinem Innersten die Sehnsucht, die Menschen zu Jesus zu führen und du wirst alle anderen Sachen auch automatisch haben. Ja? Und da ist es auch so wichtig, dass wir keinen Unterschied machen, ob jetzt ein Mensch religiös ist oder nicht religiös, mit dem wir es zu tun haben, ob er Christ ist oder nicht Christ ist, ob er Adventist ist oder kein Adventist, ob liberaler oder konservativer Adventist, was auch immer das ist, ob Gemeindemitglied oder Gast, ob Kind oder Erwachsener, was auch immer, das macht keinen Unterschied. Wir sollten alle Menschen gleich betrachten, so wie Jesus auch. Er hat sich nicht überlegt, ist das ein Jude oder ist das ein Heide? Nein, er ist den Menschen eigentlich allen gleich begegnet, weil er wusste, wir haben es heute früh in der Lektion gelernt, dass die Bedürfnisse der Menschen im Grunde die gleichen waren, egal was sie für einen Hintergrund hatten. Jetzt fragen sich natürlich viele von euch, wie mache ich das, Menschen zu Jesus zu bringen? Das ist so schwierig. Ja? Und manchmal ist es auch schwierig. Aber wir als Gemeinde, wir versuchen ja gemeinsam auch uns zu unterstützen, wir versuchen etwas gemeinsam zu tun und wir haben in der letzten Septemberwoche vom 24.09. an eine Evangelisation. Es ist etwas sehr, sehr Großartiges. Es ist toll, dass das jetzt geklappt hat, dass wir das so eingerichtet haben, dass es liebe Geschwister gab, die den Thomas Knirr angesprochen haben, die den Termin klar gemacht haben und wir das jetzt einfach machen können miteinander. Das ist ein großer Segen und es ist auch eine große Hilfe für uns, vor allem für diejenigen, die im Alltag nicht so ohne weiteres immer gleich Menschen ansprechen können. Und ich möchte euch einladen, diese Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen, zu sagen, ich kling mich jetzt mal ein, ich mache damit. Ja? Ich mache auch ein paar Erfahrungen in dieser Richtung, ein paar neue Erfahrungen vielleicht, wie ich dazu helfen kann, Menschen zu Jesus zu führen. Ja, meine Lieben, jetzt bin ich am Ende meiner Betrachtung. Ich möchte noch betonen, dass es nicht so gedacht ist, dass man einmal eine Evangelisation hat, vielleicht sogar einmal im Jahr, wer weiß, vielleicht bewährt sich das ja und wir sagen, wir machen nächstes Jahr um die gleiche Zeit dasselbe, aber es ist immer Evangelisation. Ja? Und es hat jetzt schon angefangen, es hat schon längst angefangen und es wird auch nicht aufhören, wenn diese Woche vorbei ist, es geht weiter. So eine Evangelisation, so eine Veranstaltung ist eine Gelegenheit, uns besonders einmal bewusst zu machen, was unser Ziel ist, was unser Sinn und Zweck unseres Daseins, unseres christlichen Daseins ist. Und ich freue mich darauf, wenn jeder von uns, wenn wir uns dann im Himmelreich wieder begegnen, dass jeder von uns eine Person hat, die zu ihm kommt und sagt, danke, dass du mir damals diesen Flyer in die Hand gedrückt hast. Danke, dass du damals insistiert hast und mich nochmal gefragt hast, obwohl ich das überhaupt nicht wollte. Ja? Stellt euch das vor, wie wunderschön das sein wird. Und wir sollten uns deswegen nicht abbringen lassen und nicht irritieren lassen, auch wenn ich selber nicht so große Lust habe. Als ich hier gefragt wurde, ob ich in der Gemeinde im Chor mitmachen will, dann habe ich erst mal gedacht, ach, weiß nicht, ja, vielleicht, mal schauen. Und dann kam die Aksana und hat mich nochmal angerufen. Ja? Tobias, wie schaut es jetzt aus? Willst du nicht mitmachen? Ja, okay, gut, mache ich mit. Und dann kam sie bei mir zu Hause vorbei, hat mir die Noten im Briefkasten gesteckt. Die war ein bisschen aufdringlich, ja. Und dann war ich im Chor und 3 Monate später war ich in der Gemeinde. Ja. Also es ist manchmal einfach ein bisschen nötig, dass wir nachschieben. Der Herr gebe uns die Gnade dazu. Amen.